Herzlich willkommen bei Wir müssen reden, dein Podcast für agile Organisationsentwicklung. Hier geht's um Agilität, Führung in komplexen Umgebungen, Teamdynamiken und vieles mehr. Schön, dass du auch diese Woche eingeschaltet hast und los geht's. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Mein Gast ist Wirtschaftspsychologe, Organisationsberater, norddeutscher Rhetorikmeister und Experte für Teamentwicklung. Als Praktiker weiß er, wie man Fallstricke in Fragen der Entscheidungsfindung überwindet. Mein Gast glaubt an die kollektive Intelligenz von Teams und dem produktiven Diskurs. Er ist überzeugt, wenn die relevanten Gedanken, Einschätzungen und Ideen verschiedener Teammitglieder auf den Tisch gelangen, werden in vielen Fällen hervorragende Lösungen entstehen. Herzlich willkommen und danke für deine Zeit, Michael Eggebrecht.
Danke für die Einladung. Moin.
Ja, cool, mit deinem neuen Buch. Mir hat es sehr gut gefallen, aber als leichten Einstieg würde ich dann doch gerne mal wissen, wie wird man denn oder was macht man als norddeutscher Rhetorikmeister? Das finde ich schon ziemlich cool.
Ah, das klingt so groß. Also es gibt eine Organisation, die heißt Toastmasters. Die ist viel, erkennst du?
Ja.
Okay, ich wollte gerade sagen, die ist viel zu unbekannt dafür, dass sie so cool ist. Und das ist ein Rhetorikverein und die machen typischerweise wöchentlich, zweiwöchentlich Meetings mit interessierten Menschen, die Lust haben, Rhetorik zu lernen. Die halten dann Reden und dann werden die gefeedbackt und so weiter. Und da gibt es auch Wettbewerbe und dann eine Ebene drüber gewinnt und dann noch eine Ebene drüber gewinnt, dann ist man norddeutscher Rhetorikmeister. Und das habe ich 2016, glaube ich, geschafft.
Das ist bestimmt eine hervorragende Übung. Ich habe mir das ehrlicherweise auch schon ein paar Mal überlegt, aber wie es so oft ist im Alltag, sowas geht dann unter.
Ich kann es sehr empfehlen. Also mir hat das total geholfen. Ich würde sagen, ich habe leider vieles davon wieder verloren. Ganz so eloquent wie zu dem Zeitpunkt damals fühle ich mich nicht mehr. Aber es war schon echt eine coole Schule.
Die Idee ist, ne, dass man da einfach irgendein Thema kriegt und dann muss man sozusagen sich innerhalb von 3 Minuten vorbereiten, auf die Bühne gehen und halt irgendwas dazu erzählen.
Ja, es gibt so zwei Modi. Verstanden. Es gibt so zwei Modi. Es gibt die Stegreifreden, das ist das, was du beschreibst. Da kriegst du ein Thema, musst dann sofort erzählen. Darin war ich nie so gut. Und es gibt die vorbereiteten Reden, also da, wo man typischerweise 7 Minuten Zeit hat, eine Rede zu halten, aber 70 Stunden Zeit hat, die penibel vorzubereiten. Und das war dann eher meine Kompetenz.
Ah, gut. Ja, gut, aber das macht sich ja dann jetzt schon noch bemerkbar, würde ich sagen, oder? Wenn du auch deine Webinare gibst oder wenn du Vorträge hältst auf irgendwelchen Konferenzen,
ich hoffe,
dann lohnt sich das.
Ich hoffe.
Sehr gut, ja. Du, eine generelle Einstiegsfrage bei uns ist auch immer, womit beschäftigst du dich eigentlich aktuell? Jetzt hast du dein Buch geschrieben, aber was treibt dich gerade so?
Also jetzt gerade das Spannendste, was mich beschäftigt ist, ich halte diesen Sommer bis Herbst ein paar Mal ein Seminar auch in Zusammenhang mit meinem Buch über Herausforderungen für Leute, die mit Teams arbeiten. Und wenn man so ein Seminar vorbereitet, dann stößt man ja immer noch mal auf Themen, wo man denkt, boah, da könnte ich eigentlich noch mal ein bisschen tiefer mich reindenken. Und das ist gerade die Frage nach Tabus in Teams. Wie geht man eigentlich damit um? Will ich die aufdecken? Wann lasse ich sie begraben? Wenn ja, wie mache ich es vielleicht? Also wie decke ich es auf? Wie mache ich es auch konstruktiv besprechbar? Das ist gerade was, wo ich in den letzten Tagen noch mal ein bisschen drauf rumgekaut habe. Wie kriege ich das gut vermittelt? Und gibt es eigentlich noch andere, die auch darüber sich Gedanken machen und Literatur, die vielleicht Dinge anders angehen, als ich das mache? Das ist gerade irgendwie was mich beschäftigt und was ich total spannend finde.
Ja, spannend. Also ich halte es jetzt auch einfach hier mal in die Kamera. Ne? Also du hast ein Buch geschrieben, zusammen mit dem Karl Auer Verlag. Was, wenn sich mein Team eigentlich gar nicht entwickeln will? Herausforderungen für Teamentwickler und Führungskräfte, wo so die Do's and Don'ts der guten Teamentwicklung drinstehen. Und sehr relevant, würde ich sagen. Wie kam es denn zu dem Buch? Also, weißt du, jetzt etwas provokant gesagt, würde ich sagen, das Bücherregale sind voll von Teamentwicklung und wie man Teams coacht. Jetzt kommt das nächste Buch. Wie kam es dazu?
Ich wollte ursprünglich ein Buch schreiben für Scrum Master oder für Herausforderungen für Scrum Master, die nichts mit Scrum zu tun haben. Also was mache ich, wenn ich irgendwie nicht akzeptiert bin beim Team? Was ist, wenn die gar keine Lust haben auf Teamentwicklung? Braucht es eigentlich Teamentwicklungsziele oder geht es auch ohne? Kann man sich einfach so voraniterieren von Retro zu Retro? Also so ganz viele spannende Fragen, die nicht unbedingt einen direkten Zusammenhang mit Scrum haben, aber total relevant sind, weil ich fand, es gibt ganz viele Herausforderungen, vor denen man ständig steht. Also ich war in vielen Teams als Scrum Master unterwegs, die einfach total relevant sind, für die man Lösungen braucht. Und ich fand, da gab es noch kein Buch für. Und den Karl Auer Verlag konnte ich dann insoweit überzeugen, dass sie sagten, mach's mal breiter. Das kann doch nicht sein, dass die so andere Herausforderungen haben, die Scrum Master, als alle anderen, die mit Teams arbeiten. Und dann haben wir das, was ich bis dahin geschrieben hatte, ein paar anderen Leuten vorgelegt. Und die sagten, ja, nee, also auch als Teamleiter stehe ich vor ähnlichen Herausforderungen oder als Coach, der hier und da mal als Externer reinkommt, habe ich die gleichen Kämpfe auszutragen, wie die
Ja.
Scrum Master, die ich ursprünglich vor Augen hatte.
Ja, spannend, genau. Also auf den Unterschied zwischen, sagen wir mal, Teamentwicklung und Scrum Master gehen wir gleich bestimmt noch drauf ein. Da kann ich sehr gut mit anknüpfen. Ich bin ja auch oft in der Rolle unterwegs und habe mich da an vielen Stellen, sagen wir mal, ertappt gefühlt.
Ja.
Sehr, ja. Ich habe letztes Jahr auch doch letztes Jahr, genau, ist schon wieder fast ein Jahr her, krass, auch mein Buch geschrieben und ich hatte viele Erkenntnisse und auch mir hat der Prozess auch wahnsinnig gemacht. Deswegen würde ich dich auch gerne fragen, welche neuen Erkenntnisse hast du dann eigentlich beim Schreiben gewonnen?
Also ich finde, man gewinnt ständig die Erkenntnis, dass man etwas noch nicht zu Ende gedacht hat. Also man schreibt, also ne, ich weiß nicht, wie das ging, aber mir ging es ganz oft, dass ich dachte, oh, so wie ich das Beispiel hier verwende, widerspreche ich mir eigentlich ein Stück weit. Oder ich habe den Begriff noch nicht sauber definiert. Irgendwie verwende ich ihn hier anders als dort oder da brauche ich nochmal irgendwie gute Beispiele. Und dann merke ich, mir fallen gar keine guten Beispiele ein. Vielleicht ist die Theorie einfach nicht praxisrelevant, wenn ich keine Beispiele finde. Also, ne, wenn es nicht konkret wird, ist sie vielleicht auch einfach nicht nützlich. Also, da waren wirklich viele Erkenntnisse des Feststellens, ich habe es noch nicht zu Ende gedacht. Das finde ich ist auch echt ein Vorteil beim Schreiben, dass man so mal wirklich, wirklich ganz sauber zu Ende denkt. Und dann gab es so ein paar konkrete, also eine Erkenntnis, die ich hatte, war auch ein bisschen über den Titel, die Frage nach Zwang. Also in der Coaching-Ausbildung habe ich mal gelernt, Zwang ist irgendwie schwierig. Ne? Es braucht Freiwilligkeit. Und dann irgendwann habe ich aber gemerkt, auch beim Schreiben, naja, irgendwie ist es ja so ein Kontinuum. Also es gibt ja ganz viele Zwischenstufen zwischen, die Teams wünschen sich Unterstützung und die Teams müssen, obwohl sie sich offen dagegen wehren. Und ganz häufig ist es auch nur so, ja, ich mache das mit, weil ich weiß, wenn ich nicht mitmache, dann stehe ich blöd da oder die anderen machen auch mit. So dass die Frage nach, wie freiwillig oder wie viel Zwang ist da eigentlich so ein Kontinuum ist, wo man sich bewegt. Da habe ich mich viel mit beschäftigt. Was bedeutet denn das eigentlich? Und dann, da würde mich interessieren, wie es dir ging. Ich fand, man lernt auch echt was über sich, wenn man so viel Energie in ein Buch steckt und sich dann Feedbacks einholt. Also ich hab es wirklich sehr iterativ geschrieben, ein paar Kapitel geschrieben, dann Leuten also gegeben zum Gegenlesen. Und dann habe ich mir gute Feedbackgeber gesucht, die aber teilweise auch gesagt haben, ja, nee, das fand ich nicht interessant. Und ich war manchmal richtig sauer auf die Leute und dachte, nicht jetzt antworten, nicht jetzt antworten. Einmal verdampfen lassen und dann morgen nochmal Ruhe drauf schauen. Aber wenn man so viel Energie in was steckt, das fand ich manchmal echt, echt hart. Wie war es da für dich? Kennst du das?
Ich habe mir jemanden geholt, der mich begleitet auf dem Weg, weil ich noch nie ein Buch geschrieben habe vorher. Also ich hatte wirklich eine Coach, die mich begleitet hat auf dem Weg, die selber Journalistin ist und mehrere Bücher geschrieben hat.
Ah ja.
Und mit ihr habe ich diesen Prozess auch gemacht. Also ich habe immer geschrieben und monatlich hat sie dann meine Texte bekommen und hat die sozusagen Korrektur gelesen. Also nicht jetzt im Sinne von Rechtschreibung und Kommata und so, sondern inhaltlich. Also sie hat mir als wirklich Außenstehende mitgegeben, du hast mich komplett abgehängt gerade. Ich habe keine Ahnung, worüber du redest. Liegt jetzt aber auch daran, das war ziemlich gut, weil mein Buch richtet sich ja an junge Führungskräfte, die da noch nicht viel mit zu tun hatten, Studenten, weil ich auch an der Uni Konstanz unterwegs bin und so. Also Leute, die, ich gehe davon aus, dass sie kein Vorwissen haben und deswegen war das
Ja.
perfekt. Und da habe ich mir
Ah,
erwünscht, dass ich da
ja.
Feedback kriege im Sinne von, ich habe keine Ahnung, worüber du redest. Ich habe mir aber auch fachlich Feedback geholt von Leuten, die sich da schon eher auskennen. Und da konnte ich es gut nehmen, weil dadurch ist der Text tatsächlich deutlich besser geworden.
Also
Also, genau.
die Erfahrung, dass es deutlich besser wird, die habe ich auch, also bei all dem Schmerz auch gemacht. Ich habe es wirklich, ich habe ein Manuskript, also so eine Erstfassung geschrieben, die habe ich 4 Leuten zugemutet und ich habe immer so Fragebögen an jedes, ich habe so also kleine unabhängige Kapitel. Ich habe einen kleinen Fragebogen hinten rangegangen. Roter Faden in Schulnoten, verständlich in Schulnoten, praktischer Nutzen in Schulnoten. Und ich hatte Kapitel dabei, wo ich mir eine Woche Urlaub für genommen habe, um das zu schreiben. Und dann haben 4 von 4 Leuten gesagt, ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich finde es nicht interessant.
Wie gemein.
Also es ist gut, das zu wissen, ne? Weil wenn viele würde sagen, dann will ich es auch nicht drin haben. Und natürlich tut es trotzdem weh. Also das war für mich nochmal so eine persönliche Erkenntnis. Dieses, ja, ich will Feedback haben. Ich bin auch total überzeugt davon, dass es für die Qualität gut ist. Aber das kann trotzdem wehtun, ne? Auch eine irgendwie Erkenntnis, weil ich mir denke, ja, so wird es doch den Softwareentwicklungsteams, die wir hier und da begleiten, auch gehen, ne? Also ganz viel Energie in den Code steckst und dann da merkst, ja, nee, das wird doch nicht gebraucht.
Ja. Ehrlicherweise muss ich aber auch noch zugeben, ich hatte rückblickend, glaube ich, noch einen kleinen Hack, weil das Buch war für mich nur Mittel zum Zweck, weil ich so ein Hörbuch-Fan bin und mein Traum ist es, ein eigenes Hörbuch zu haben. Und ich habe es auch eingesprochen.
Ja.
Leider gab es halt sehr große Probleme mit dem Dienstleister und jetzt dann am 25. Juli, also wenn der Podcast hier rauskommt, erscheint auch das Hörbuch dazu.
Ach, cool.
Aber das heißt, ich habe das Buch geschrieben, um ein Hörbuch aufnehmen zu können, ne? Und deswegen habe ich es ein Stück weit auch tatsächlich für mich geschrieben, weil ich den Prozess und das einfach cool fand, alles, was ich irgendwie gelernt habe in den letzten Jahren, irgendwie mal in Schriftform zu bringen.
Ja.
Also ich könnte sagen, ich habe es gar nicht, also ich habe es schon auch für andere geschrieben, aber ich habe es vor allen Dingen auch für mich geschrieben.
Ja. Wie war das? Habe ich es richtig verstanden? Du hast das Hörbuch selbst eingesprochen?
Ja.
Was war das für ein Prozess? Ich habe mal gehört, das ist gar nicht so leicht, wie man sich das vorstellt, weil jeder Satz sitzen muss, oder?
Ja, mir hat es unglaublich großen Spaß gemacht. Also es war ein wahnsinniger Fokus. Ich war total im Flow. Es war super anstrengend, aber positiv anstrengend. Wann hat man das denn mal, ne? Ich saß 4, 5, 6 Stunden in dieser Kabine und habe halt gelesen. Ohne Handy, ohne alles. Einfach nur ein Glas Wasser neben dir und Fokus auf das Buch und lesen.
Ah ja.
Ja, und das ist also Wahnsinn. Ich würde das sofort, also ich hätte da richtig Lust drauf, aber ich glaube, ich weiß es nicht, vielleicht wird das zukünftig auch ersetzt über AI. Ich sehe jetzt da nicht so die große Zukunftschance in dieser Branche, aber der macht sehr, sehr Spaß.
Ja, okay. Also falls hier jemand zuhört, der Sprecher sucht, du würdest dich melden.
Genau, richtig, ja. Ich würde das machen. Aber gut, kommen wir wieder zu deinem Buch. Ein großer Kapitel, mit dem du ja angefangen hast, finde ich super relevant, haben wir in dem Podcast ja auch schon ganz oft drüber gesprochen, Auftragsklärung. Mhm. Ganz wichtiger Punkt, um am Anfang überhaupt schon mal den Rahmen zu klären. Ne? Also will ich dieses Projekt überhaupt machen? Soll ich mich in dieses Team überhaupt reinstürzen oder nicht? Da würde mich mal interessieren, was ist da dann schon so passiert? Also Geschichten,
ja.
Alte Geschichten aus dem Krieg.
Also eine Situation, die ich sehr unangenehm fand, war dass ich wenig, also wirklich schon lange her, wenig Auftragsklärung gemacht, Teamworkshop, Führungskraft hat gesagt, Klima ist nicht so gut, wir haben ein paar Themen zu klären, kannst du mal zusammenkommen, ist nicht so schwer, sollst du halt als Moderator dazukommen. Dann gab es möglicherweise in diesem Team ganz viele Konflikte, aber die waren sich über eine Sache einig, nämlich wenn Externer kommt, dann reden wir nicht darüber. Und das war dann auch so. Und dann saß ich da in der Runde. Führungskraft war zum Glück dabei und hat dann selber versucht, also die hat sich mit in der Verantwortung gefühlt, dass was auf den Tisch kommt, aber das hat überhaupt nicht gut funktioniert. Also es war einfach unangenehm und dann haben wir das irgendwann, wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube frühzeitig auch abgebrochen, weil wir gesagt haben, naja, wenn es hier nichts zu klären gibt, dann können wir nichts klären, ne? Und das war so eine Erkenntnis, da hätte ich jetzt ein bisschen mehr Methodik, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass Dinge auf den Tisch kommen und würde auch im Vorfeld mehr sicherstellen wollen. Aber das hätte man, glaube ich, vermeiden können, auch durch eine gute Auftragsklärung, um diesen Termin einfach besser zu bahnen. Mir fällt noch ein zweites Beispiel ein. Das ist ehrlicherweise jetzt gar nicht. Das kann ich nicht mehr auf die unerfahrene Anfangszeit schieben, aber das war auch schmerzhaft. Da bin ich als Agile-Coach in Kontext reingekommen, in den agilen Release-Train nach Safe und habe dann dort gemerkt, dass die Scrum Master da mich ein bisschen als Feind betrachtet haben, weil mir Aufgaben gegeben wurden, die selber total spannend fanden und die haben das als, wie sagt man, also mich als Konkurrenz gesehen, warum kriegt der jetzt diese coolen Aufgaben und warum traut man uns das nicht zu? Also die haben das auch ein bisschen als Abwertung verstanden. Inzwischen stelle ich die Frage immer, wer ist für das verantwortlich bisher, was ich da machen sollte? Oder gibt es Leute, die das auch machen könnten oder wollten? dann nimmt man, also nein, dann kann man da ganz anders mit denen starten und das mit denen besprechen. Und so, da bin ich ein bisschen ins offene, so ein bisschen offen, blauäugig reingerannt und hatte dann auf einmal ein Thema auf dem Tisch, was eigentlich gar nicht mein Auftrag war, wo man sich aber natürlich dann trotzdem mit beschäftigen muss, ne? Wie kriegt man das geklärt? Weil ich war schon darauf angewiesen, mit den Scrum Mastern auch konstruktiv zusammenzuarbeiten. Das haben wir auch hinbekommen, aber mit mehr Aufwand, als notwendig gewesen wäre, hätte ich da sauber in der Auftragsklärung nachgefragt.
Ja. Ein Punkt, der mir jetzt sofort in den Kopf gekommen ist, als ich auch dein Buch gelesen habe. Also, ich übertreibe jetzt etwas, aber du schmeißt ja sozusagen Scrum Master, Teamentwickler mal, also grob gesagt, in einen Topf. Und ich denke mir, so bei Teamentwicklung, das muss doch das Team wollen, oder? Also, der Auftrag muss doch eigentlich vom Team kommen, weil ich denke mir, ja, ich lasse mir jetzt auch nicht einen Therapeuten aufschwatzen. Also ich sage mir noch nicht, hier, geh mal zu irgendwie, nicht, dass jetzt Teamentwickler Psychotherapeuten wären. Aber ne, der Auftrag, hey, da soll jemand kommen, der wirklich mit uns arbeitet, der an unseren Themen arbeitet, vor allen Dingen eben auch in der zwischenmenschlichen Zusammenarbeit, weil da liegen ja oft die Minen, wenn man so will. Ich finde, dieser Auftrag muss ja vom Team kommen. Und nicht
Ja,
von irgendeinem Externen, der sagt, ich finde, dieses Team funktioniert nicht und jetzt komm mal daher und fix das.
also dem würde ich in Teilen widersprechen. Also die Frage ist ein bisschen, was meint man mit Teamentwicklung, ne? Und ich finde, ein Scrum Master hat einen Teamentwicklungsauftrag, allein dadurch, dass sie regelmäßig eine Retro machen, passiert Teamentwicklung. Die reflektieren ihre Zusammenarbeit, überlegen, was können wir anders machen, ne? Und besser machen. Und ich stimme dir zu, ich kann nicht an allen mit dem Team arbeiten, also an allen Themen mit dem Team arbeiten, wenn das Team nicht dazu bereit ist. Ich kann aber ganz viel dafür tun, die Bereitschaft zu erhöhen, mit mir an Team zu arbeiten. Und ich würde, wenn ich weiß, das Team findet es irgendwie schräg, dass da jetzt jemand von außen kommt. Ne? Also im Agilen haben sich Leute ja schon oft daran gewöhnt, dass sie begleitet werden von Leuten, die auf die Zusammenarbeit schauen. Das ist aber in anderen Kontexten ja noch viel ungewohnter. Und auch im Agilen-Kontext manchmal nicht leicht. Dann würde ich in der Auftragsklärung, wenn jemand sagt, ich möchte, dass du das Team begleitest, weil ich überzeugt davon bin, die können noch viel besser miteinander arbeiten und auch mehr Output produzieren und manchmal auch konkreter, weniger Fehler erzeugen, was auch immer dann den Auftraggeber als Problem sieht, dann finde ich, gibt es trotzdem eigentlich immer die Möglichkeit, einen guten Draht zum Team herzustellen. Dann fange ich nicht unbedingt an zu sagen, ja, jetzt müssen wir mal eure Beziehung untereinander unter die Lupe nehmen. Sondern dann frage ich in der Regel erstmal, was erlebt ihr denn gerade als schmerzhaft? Also was könnte denn aus eurer Sicht besser laufen? Ne? Weil da, wo das Team selbst dann einen Schmerz erlebt, ist häufig die Veränderungsbereitschaft auch ganz groß, daran zu arbeiten. Und manchmal sind das dann erstmal Sachen außerhalb des Teams. Dann sagen sie, naja, wenn wir mit denen zusammenarbeiten, ist irgendwie in der Schnittstelle immer anstrengend. Und um Vertrauen aufzubauen, finde ich es trotzdem hilfreich, wirklich erstmal zu gucken, wo erlebt das Team denn einen Schmerz? Kann ich daran arbeiten? Und hier wieder, Stichwort Auftragsklärung. Ich muss in der Auftragsklärung dafür sorgen, dass ich einen Spielraum habe. Wenn natürlich der Auftraggeber sagt, ich möchte, dass du ganz genau daran mit dem Team arbeitest und das Team will nicht, dann ist es schwierig. Also dann kann ich diesen Weg nicht gehen. Dann gibt es noch andere Mittel. Also indem der Auftraggeber sehr deutlich macht, was er vom Team erwartet, ermöglicht er mir als Teamentwickler zumindest mal ins Team zu gehen und zu versuchen anzuschließen ans Team mit so Fragen wie, also eine schöne Frage ist, wie kann ich euch helfen, mich wieder loszuwerden? Wenn das Team die Hierarchie ernst nimmt und sagt, ja, wir können den jetzt nicht einfach abwimmeln, weil sonst kriegen wir vom Chefin auf den Deckel, dann denken die oder sagen die häufig, naja gut, irgendwie, dann probieren wir es jetzt halt irgendwie, ne, und beschäftigen uns mal mit dem Thema. Ist aber deutlich schwieriger vom Vorgehen her. Aber trotzdem ist dann mein Ziel immer Vertrauen. Ich muss irgendwie Vertrauen zum Team aufbauen, ne? Und wenn man aber ehrlich zuhört, und ich finde, man kann auch sagen, ey, ich kann total verstehen, dass das für euch zum Kotzen ist, mit mir hier was machen zu müssen, von dem ihr überhaupt nichts haltet. Und ich bin auch ehrlich, ich kann mit euch nicht arbeiten, wenn ihr nicht mitmacht. Das wird nicht funktionieren. Ich würde hier ungern die Zeit mit euch absitzen. Jetzt, wo wir eh schon zusammensitzen, habt ihr eine Idee, wie wir irgendwie vielleicht hier gemeinsam voneinander profitieren können? Oder wie ich euch doch helfen kann? Und wenn das Team zumindest mal den Schmerz hat, eine nervige Führungskraft zu haben, die irgendwelche Erwartungen an sie stellt, dann ist da oft eine Bereitschaft.
Kann ich alles total nachvollziehen. Mein Gedanke war nur, da bin ich jetzt aktuell sicherlich auch gebiased. Hatte da auch interessante Prozesse in den letzten Monaten, sage ich es mal so. Für mich ist ja Teamentwicklung, wie ich gerade gesagt habe, eine bewusste Entscheidung des Teams, weil da für mich im ersten Schritt ja erstmal schon Eingeständnis da sein muss, dass sie irgendein Problem haben, was sie alleine nicht gelöst kriegen. Das ist für mich sozusagen der erste Schritt. Für mich ist beim Scrum Master wird, das ist meine Erfahrung zumindest, der wird ja gesucht, weil man an der Methodik arbeiten will. Also da ist der Fokus von vornherein ja auf einer ganz anderen Ebene. Da ist der Teamentwicklungsgedanke vielleicht manchmal implizit vorhanden,
Ja.
aber auf jeden Fall nicht im ersten Schritt.
Ich glaube, wir hängen gerade an so einer Definitionsfrage. Was meinen wir mit Teamentwicklung? Wenn jemand, aus meiner Sicht heißt Teamentwicklung erstmal alles, was dazu beiträgt, dass Teams besser werden. Und das kann auch bedeuten, eine neue Methodik einzuführen. Also ich fasse den Begriff Teamentwicklung, glaube ich, weiter als du. Und deswegen würde ich sagen, auch wenn Scrum Master Methodik einführt, die dazu beiträgt, dass ein Team irgendwie schneller wird oder iterativer arbeitet und davon profitiert, ist das für mich Teamentwicklung. Wenn wir ich sag mal, die weichen menschlichen, zwischenmenschlichen Aspekte in den Vordergrund rücken, was ja wirklich auch manchmal oder häufig sozusagen Teamentwicklung im engeren Sinne betrachtet, dann bin ich bei dir. Da brauchst du mehr Bereitschaft vom Team. Die kann aber manchmal, finde ich, auch entstehen. Also die muss nicht unbedingt schon da sein, bevor man mit dem Team ins Gespräch kommt. Manchmal entsteht die auch, wenn man mit dem Team erstmal im Kontakt ist und da ein vertrauensvoller Draht entsteht, ne? Also ich finde, man kann echt viel dafür tun, dass Vertrauen zwischen allen und in dem Team entsteht. Und dann entsteht häufig auch die Bereitschaft, auf die zwischenmenschlichen, schwierigen Themen zu gucken. Wenn das Team irgendwie mich kennenlernt und die Hoffnung gewinnt, ah ja, da kann der vielleicht wirklich helfen, weil der auch irgendwie andere schwierige Themen mit uns bearbeiten konnte. Aber das setzt in der Regel ja auch wirklich Vertrauen voraus, sich darauf einzulassen.
Ich habe in den letzten Monaten auch aufgrund eines schwierigen Auftrags viel darüber nachgedacht, wo und warum ich in welchen Aufträgen eigentlich wirksam war oder mich als wirksam erlebt habe und in welchen nicht. Und in Kombination mit einem sehr empfehlenswerten Buch, was ich gelesen habe, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, Clean Agile von dem Onkel Bob, der aus
Habe
der
ich nicht
Software,
gelesen.
also der ist bekannt in der Softwareentwicklungsszene, weil er über Clean Architecture und Clean Code und so geschrieben hat. Und er hat jetzt eben ein Buch über Clean Agile geschrieben und er war einer der 12 oder 14 Leute, die auf dieser Skihütte damals waren und das Agile Manifest geschrieben haben. Ne? Also er ist einer
Ja.
der Gründungsväter, wenn man so will. Und er hat mir da so aus dem Herz gesprochen, ne? Und einen meiner Aufträge war ich halt Teil des Teams. Ne? Ich war Softwareentwickler. Ich habe da das erste Jahr als Entwickler mitgearbeitet und habe dann die Aufgaben des Scrum Masters mit übernommen. Also ich war Teil des Teams und bin dann Scrum Master geworden. Ich kannte das Projekt, ich kannte die Teams, ich konnte die coachen, was die technischen Sachen angeht. Ich wusste, wie das Ding aufgebaut ist, ich wusste, wie die Architektur funktioniert. Ich konnte mit dem Pair-Programming machen. Das war auf einer technischen Ebene, hatte ich einen Zugang zu dem Team. Und da konnte ich ein wirklich guter Scrum Master sein. Bei allen anderen Aufträgen danach, wo ich extern als Scrum Master reingekommen bin, in Anführungsstrichen der Methodenfuzzi, keine Chance. Also es war so ein Hustle. Es war so ein Hustle, da einen Zugang zu kriegen, weil man ja dann schwierig wegen Berechtigungen in Großkonzernen, du kennst das, ne, dann darfst du da nicht mitentwickeln, hast keine Ahnung, was sie da eigentlich machen. Und dann wird das ganz oft reduziert halt auf so ein Meeting-Moderations-Heini.
Ja, naja.
Und deswegen,
Spannend.
vielleicht um das noch abzuschließen, deswegen bin ich da sehr strikt mittlerweile, dass ich sage, Scrum Master, vergiss es, darüber komme ich nicht mehr rein. Wenn, will ich einen Auftrag als Teamentwickler haben, weil das Team, ne, also dass da von Anfang an klar ist, da passt was nicht, dann habe ich ein ganz anderes Mandat. Das implizit über diese Scrum Master-Geschichte zu machen, habe ich keine guten Erfahrungen mitgemacht. Das funktioniert bei mir nicht.
Spannend. Ja, okay. Also nehme auch weiterhin Scrum Master Aufträge an, aber ich werde als Externer auch dann gerufen, wenn es irgendwie Konflikt ja schon ist, weil ich diese Zuschreibung schon habe. Also der Wirtschaftspsychologe mit Mediationshintergrund.
Ja, das ist super.
Wer einen technischen Scrum Master will, käme nie auf die Idee, auf mich zuzugehen.
Ja, okay. Was sind denn neben der Auftragsklärung deiner Meinung nach noch die, sagen wir, die größten Stolperfallen in der Teamentwicklung?
Also, ich glaube, es gibt Stolperfallen, die von der Entwicklung abhalten, die gar nicht so schwer sind. Also, wo ich mir manchmal denke, auch das, wenn man dafür sorgt als Organisation, dass das wirklich alle verinnerlicht haben, vor allem die, die für Teamentwicklung mitverantwortlich sind, wie zum Beispiel besprecht, wenn ihr Teamentwicklung macht, wenn ihr Retrospektiven macht, Dinge, die ihr beeinflussen könnt. Also guckt immer, dass ihr den Fokus auf Dinge lenkt, die entscheidbar sind.
Circle of Influence.
Ja, genau. Das klingt so banal, aber das ist es ja in der Praxis nicht unbedingt immer, ne? Da wirklich drauf zu achten, dass man über Dinge spricht, die man auch entscheiden kann. Das ist methodisch oft ja gar nicht so schwer. Also natürlich gibt es Situationen, wo Teams sich über Dinge aufregen, die sie nicht beeinflussen können, aber dann kann man, es ist, finde ich, oft ein leichtes zu fragen, wollen wir versuchen, Einfluss drauf zu nehmen? Und dann sagen die Teams entweder ja, weil sie glauben, da kann man Einfluss drauf nehmen, oder sie sagen, nee, bringt eh nichts. Dann kann man fragen, okay, wenn ihr sagt, das ist unbeeinflussbar und wir müssen das als Rahmen oder ihr müsst es als Rahmen akzeptieren, sollten wir mal drüber nachdenken, wie wir damit umgehen, wenn wir das akzeptieren müssen. Manchmal lohnt es sich darüber zu sprechen und manchmal sagen die noch hier, nee, ja, da haben wir eigentlich schon alles irgendwie gemacht, was wir da machen können. Und dann wechselt das Team in der Regel automatisch das Thema, weil sie sagen, okay, wenn es keinen Einfluss mehr gibt, dann lasst sie über was anderes sprechen. Dann finde ich,
Ganz kurz eine Ergänzung noch dazu.
gerne.
Eine spannende Beobachtung, die ich oft gemacht habe, ist, wenn diese Themen dann doch immer mal wieder kommen, es gibt ja auch einfach Teams oder Leute, die gerne meckern,
Ja.
dann habe ich oft die Erfahrung gemacht, dann hat das auch eine Funktion, weil es ist ja auch manchmal sehr erleichternd oder sehr, wie soll ich sagen, so ein bisschen sozialer Klebstoff,
Ja.
dass du dich einfach über die blöden Führungskräfte oder das Management oder die IT oder den Fachbereich oder wenn auch immer einfach aufregst. Und dann geht es gar nicht darum, dass man da was ändert, sondern dann ist es einfach ein kulturelles Muster, dass man sich einfach über die Zustände aufregt. Ne? Das ist halt
Ist
einfach
genau,
so, diese
stimmt.
blöden.
Das eine Funktion davon, ja, er kann entlasten. Das stimmt. Und trotzdem würde ich immer gucken, dass man das Ausmaß im Blick behält. So. Also, ne, wenn ich als Teamentwickler irgendwo eingekauft bin, dann kann ich mich nicht 4 Stunden daneben setzen und zuhören, wie geschimpft wird, sondern dann ist mein Auftrag, auf Dinge zu schauen, wo man Einfluss drauf nehmen kann. Ich finde, was auch ein echter Hebel ist nicht so sehr auf Einzelpersonen zu schauen, sondern eher auf das Zwischenmenschliche und die Spielregeln, die sich so ein Team geben kann. Ne? Also ich hab ja Wirtschaftspsychologie studiert, weil ich dachte, man lernt da irgendwie Menschen zu beeinflussen. Und ich fand das irgendwie faszinierend und bin da rausgekommen, hab gemerkt, oh, das ist irgendwie, ne, das ist nicht so leicht, ne? Da gibt es nicht hier die drei Tricks und Schubs-Fan. Und inzwischen denke ich auch, wäre total übergriffig, ne? Also das würde ich jetzt auch gar nicht mehr wollen. Und trotzdem erlebt man das ja in Organisationen, dass man sich an Einzelpersonen so aufreibt im Team und immer wieder versucht, irgendwie, ach, kriegen wir die nicht verändert? Und ich kann den Impuls ja teilweise auch, ich habe mir das auch bestimmt auch schon mal gewünscht, ne? Es wäre so viel einfacher, wenn diese oder jene Person da ein bisschen anders draufschauen würde. So wie auch immer. Und das lässt sich aber nicht entscheiden. Und ich finde, wenn man das einmal akzeptiert hat, dann eröffnen sich neue Handlungsräume, weil dann guckt man woanders hin. Dann guckt man eher dahin, was können wir denn entscheiden, ne? Also ein einfaches Beispiel zu bringen. Ich kann mich darüber ärgern, dass die Leute Informationen aus teamübergreifenden Runden nicht gut im Team teilen. Und dann kann man sich vornehmen, ja, lass uns mal so auf so einer Appellebene kann man sich vornehmen, lass uns jetzt mal bitte ab morgen daran denken, dass wir Informationen immer teilen.
Verantwortlich alle.
Verantwortlich alle. Und dann gibt's so ein paar Kniffe, finde ich, wie man gut dafür sorgen kann, dass sowas nicht untergeht. Zum Beispiel, indem man dafür eine Rolle benennt, die sich vielleicht verantwortlicher fühlt. Einer, der im jeden Daily darauf achtet, und einmal die Frage stellt, gab es Informationen aus übergreifenden Runden? Oder man setzt es irgendwie einfach auf eine Agenda, an der man eh vorbeikommt, die Frage. Na, und also ich finde, das ist auch oft ein einfacher Hebel. Wie schaffen wir es, Maßnahmen so zu machen, dass sie wirklich verhaltenswirksam werden? Und oft lässt sich das ein bisschen wie automatisieren. Wir sagen, wir wollen früher über Abhängigkeiten sprechen. Dann lass uns das nicht einfach nur vornehmen, sondern lass uns das auf die Agenda legen, auf die wir eh schauen, jedes Mal im Planning oder so. Oder lass uns einen Regeltermin dafür einstellen. Viertelstunde Abhängigkeiten zu anderen Teams mit den jeweiligen Vertretern. Also was sind die entscheidbaren Spielregeln, nenne ich es mal, wo man als Team darüber entscheiden kann. Finde ich ist ein Hebel. Was ich will, weil deine Ursprungsfrage war, worauf kommt es noch an neben der Auftragsklärung, ne?
Genau, Stolperfallen sind in der Teamentwicklung.
Okay, ja. Genau, zu sehr aufs Mindset schauen. Ich finde, eine Stolperfalle ist, zu normativ drauf zu schauen. Du hast eben schon ein schönes Beispiel gebracht mit auch Dinge, die im ersten Moment irgendwie komisch erscheinen, wie das Team meckert, können Funktion haben. Also dieses und das finde ich, hat man in Teams auch oft, ne? Da kommen an irgendwelche Prozesse irgendwie wie Kraut und Rüben vor, weil es irgendwie nirgends klar geregelt ist. Und wenn man dann aber mal genau hinguckt, stellt man fest, ne, aber es mändelt sich irgendwie immer gut aus. Die richtigen sprechen dann halt informell irgendwo zusammen. Wir müssen das gar nicht irgendwie weiter ausdifferenzieren und da ein Regelwerk draus basteln, sondern es funktioniert irgendwie gut genug. Das finde ich, ist noch was, wo man hinschauen kann, dass man Dinge nicht zu früh abwertet als, ja, hier braucht man aber unbedingt. Dann also Methodenreiterei hast du, glaube ich, auch schon erwähnt, ne? Das ist immer die große Gefahr, dass man so wahrgenommen wird. Und das halte ich aber auch für total gefährlich. Also erstmal schließt man, glaube ich, kaum noch irgendwo an, wenn man irgendwie argumentiert mit Scrum nach Lehrbuch oder so. Und ich glaube auch, dass in den seltensten Fällen, so bei Einführung finde ich es manchmal noch hilfreich, da ein bisschen vehementer drauf zu pochen, damit man einmal Sachen ordentlich ausprobiert. Und ich würde dann aber mal schnell übergehen, genau zu gucken, was erhoffen wir uns eigentlich von welcher Praktik oder von welchem Prinzip hier? Und können wir in unserem Kontext hier wirklich auch die Früchte tragen? Oder müsste sich eigentlich erst was am Kontext verändern, damit wir davon profitieren können?
Da kann ich jetzt gut dann anschließen, oder würde mich einfach mal deine Meinung interessieren. Also ich bin ja auch eben in der Rolle oft unterwegs, und was ich jetzt in den letzten Jahren vor allen Dingen häufig beobachtet habe, das ist so der Klassiker bei mir zumindest, ne? Also man will agil arbeiten, die Organisation schimpft sich auch agil, man hat jetzt auch Safe oder ich weiß nicht was irgendwie ausgerollt. Aber darüber liegt eigentlich eine klassische Planung, weil die technischen Voraussetzungen in der Organisation überhaupt nicht da sind, ne? Also ich beziehe mich jetzt immer wieder auf den eigentlich ursprünglichen Gedanken, Scrum in kleinen Software-Teams, DevOps, alles, was mit dazugehört. Also will heißen, du machst jetzt deine Sprints, du machst jetzt deine PIs meinetwegen, aber die Arbeitspakete sind halt genauso geschnitten wie vorher, ne? Du hast halt jetzt Analyse-Epics, dann hast du halt deine Umsetzungs-Epics und dann hast du deine Konsolidierungs-Epics, weil die Organisation halt so tickt. Und dann hast du halt immer sofort den Konflikt, du kannst jetzt dieses agile Arbeiten vorspielen, und es ist auch vielleicht sogar ein leichter Vorteil, wenn du alle 3 Monate mal drauf guckst, was du machen willst, und dass die Teams im 2-Wochen-Zyklus arbeiten. Aber gefühlt kommt bei mir, das ist sozusagen das Schlechteste aus beiden Welten. Weil du hast die Vorteile nicht vom Agilen, außer dass du vielleicht alle 2 Wochen drauf guckst, aber du hast sozusagen keine Commitments, aber du hast auch keine Projektleiter, die halt drauf gucken und gucken, dass das Zeug wirklich abgeschlossen wird.
Ja, und du wirst
Wie
jetzt
siehst du
Zeit.
das?
Ja, also ich stimme dir, ich fand das ein schönes Bild, schlecht aus beiden Welten. Aber ein Stück weit sehe ich das auch so. Also wenn man nicht ernsthaft iterativ inkrementell arbeiten kann, weil schon längst festgelegt ist, was wann erarbeitet werden soll, und ein Team dann sich Zeit nimmt, ein Review vorzubereiten, ein Review macht, aber von vornherein klar ist, hier wird man nichts mehr draus ableiten. Also ganz egal, was da an Feedback kommt, es steht fest, was danach folgt, dann frustriert das die Teams, es kostet Zeit, und man hat keinen Nutzen davon. Und dann hat man wirklich das Schlechte aus beiden Welten. Und das ist aber ja auch gar nicht so selten. Also ich finde, man muss wirklich immer
Das
auf die
ist die,
Fu
die Realität da draußen in den Unternehmen, in denen ich unterwegs bin. 3 Jahren war das überall der Fall.
Oh Gott. Also ich habe Unternehmen erlebt, wo ich sage, die profitieren auch davon. In unterschiedlichen Ausmaßen und auch an unterschiedlichen Stellen.
Wie gesagt, da sind Vorteile da, weil es schon hilft, einfach alle 3 Monate sich mal einen halben Schritt zurückzubegeben und zu gucken, auf einer Metaebene, sind es die Sachen, die wir noch weiter machen wollen, oder was müssen wir tun, um unser Ziel irgendwie weiter zu erreichen. Aber es hat halt bei weitem nicht die Vorteile, die man eigentlich sich von halt einer in Anführungsstrichen agilen Arbeitsweise erhofft, weil eben die technischen Voraussetzungen überhaupt nicht gegeben sind. Weil der Vorteil davon, der Gedanke dahinter ist ja, dass man zu jedem Zeitpunkt releasefähig ist, ne? Also ich kann
Ja.
morgen als Manager hingehen und sagen, ich möchte jetzt eine lauffähige Version haben und das Ding ist vollständig integriert, was auch immer das Produkt ist, und ich
Ja.
kann etwas vorzeigen. Das ist die Idee von
Ja, okay.
dahinter eigentlich gewesen.
Ja, auf dem Level habe ich es auch vielleicht mal in einem Webteam, was eine simple Webseite betreut, erlebt oder sowas, ne? Aber und trotzdem würde ich sagen, ja, selbst wenn du das nicht kannst, wenn du alle 2 Wochen Review machst, was entwickelt hast, was dann live gehen kann und du dann noch die Chance hast, Feedback einzuarbeiten und das in deinen nächsten Sprint einfließen zu lassen, würde ich sagen, hast du trotzdem Vorteile gehoben, ne? Vielleicht nicht alle, aber wertvolle Vorteile. Und gleichzeitig habe ich aber auch echt oft Sachen erlebt, wo Praktiken übernommen wurden, wo wirklich nicht davon profitiert wurde. Ne? Also ich erinnere mich an einem Auftrag in einem HR-Team, die Scrum eingeführt haben und dann stand ich, ich sollte mir das mal anschauen, weil sich das für die komisch angefühlt hat und dann standen die im Daily und jeder hat erzählt, gestern habe ich mit dem Bewerber gesprochen, heute schreibe ich die Stellenanzeige und habe später noch ein Bewerbungsgespräch und das haben alle dann erzählt und am Ende, dann war das Daily nach einer Viertelstunde vorbei, die Leute sind wieder an ihren Platz gegangen und auf die Frage, gab es hier für irgendjemanden irgendeine Information, die für den eigenen Job wichtig war, war, nee, nee, wir haben ja alle unsere eigenen Projekte. Also jeder hat ja seine paar Vakanzen, die er betreut, von vorne bis hinten. So. Und dann wird da ein Synchronisationsmeeting eingeführt, obwohl es keinen Synchronisationsbedarf gibt. Deswegen, also ich finde den Grundgedanken, der dahinter steckt, an sich gut. Wir probieren mal aus, was wir gerade in der Organisation an allen möglichen Stellen einführen. Man darf nur nicht auf die Idee kommen, das zu lange auszuprobieren, wenn man feststellt, ja, nee, der Nutzen wird bei uns nicht eintreten. Und vor allem darf man nicht auf die Idee kommen, das Gefühl, das funktioniert hier alles nicht, der Methode zuzuschreiben. Also das wird nicht dort funktionieren, wo es keinen Synchronisationsbedarf ist. Und auch alle 2 Wochen eine Retro zu machen mit Menschen, mit denen man nicht zusammenarbeitet oder nicht ernsthaft zusammenarbeitet, weil worüber soll man sich austauschen, wenn man nichts zum Reflektieren hat?
Aber auch das ist leider oft die Realität und da nehme ich sogar oft wahr, dass da die Scrum Master unter die Räder geraten, weil in den meisten, sagen wir mal, größeren Unternehmen sind die Product Owner ja ehemalige Führungskräfte geworden, die jetzt halt einfach Product Owner sind und deswegen ein besseres Standing haben. Und wenn dann das halt nicht funktioniert und man nicht die Effekte vom agilen Arbeiten hat, wie man sich das erhofft, dann wird das sozusagen, dann sind die Scrum Master die Projektionsfläche.
Ja, genau, manchmal auch, oder die Methode an sich, ne? Oder das Framework an sich, das ist ein Scrum, funktioniert nicht.
Genau, richtig, ja. Und implizit dadurch dann halt eben auch die Rolle, weil man arbeitet sich ja sozusagen dann ab.
Ja.
Oder dann kommt halt die Diskussion auf, die Scrum Master bringen keinen Mehrwert, Klammer auf, was die auch nicht tun, weil der Rahmen für Scrum überhaupt nicht der richtige ist. Aber
Ja.
ja. Genau, ja. Ein weiteres Thema, was ich dann auch total oft beobachte, da würde mich jetzt auch deine Meinung interessieren als Teamentwickler, wie du damit umgehst. Jetzt auch gerade wieder in der aktuellen Wirtschaftslage, Kostensparnisse sind ja gang und gäbe überall, ne? Budgets sind stark runtergeschraubt. Kopfmonopole. Also es ist oft so, dass halt einzelne Leute einzelne Fähigkeiten haben und das ist ja ein strategischer Invest, ne? Das hast du auch schön in deinem Buch geschrieben. Sowas passiert ja nicht von heute auf morgen. Du kannst ja nicht einfach sagen, jemand, der jetzt nicht Java entwickeln kann, entwickelt morgen Java. Aber auch das, da ist dann kein Geld da, sondern hast du halt einfach ein Dude oder zwei meinetwegen, die in deinem Team sitzen, die machen Entwicklung und fertig.
Also beobachte ich auch. Ich finde, auch hier ist die Frage, also für mich gibt es so ein Spannungsfeld zwischen, wie generalistisch sollten meine Teammitglieder aufgestellt sein und wie spezialistisch. Und beides hat Vor- und Nachteile. Wenn jemand sehr spezialistisch ist, dann wird er Experte in was, kennt sich in irgendwas richtig gut aus, hat in diesem Bereich möglicherweise immer die Möglichkeit, ein guter Ansprechpartner zu sein. Kann aber in anderen Bereichen nicht helfen. Ein Generalist kann überall, also jetzt im Extrem, überall ein bisschen helfen, ist aber nie so richtig in der Tiefe. Und im Agilen wird ja oft T-Shaped so als Zwischenweg vorgeschlagen. Also in einem Bereich in die Tiefe, sonst in die Breite. Ich finde auch, das ist ein bisschen eine Kontextfrage, wie viel brauche ich? Also, wenn ich in einem Umfeld arbeite, wo die Aufgaben sehr schwanken, also ich brauche. Ne, in dem einen Sprint müssen eigentlich alle was von einem bestimmten Aufgabentyp tun und im nächsten was ganz anderes. Dann ist es gut, wenn die Leute einigermaßen generalistisch aufgestellt sind, weil sie an allem mitarbeiten können. Wenn ich in einem Kontext arbeite, wo irgendwie klar ist, ja, hiervon werden wir über einen langen Zeitraum immer ungefähr gleich viel Anfragen haben, Da können wir Leute spezialistisch draufsetzen. Und wenn der mal krank ist, macht das auch gar nichts, wenn das ein halbes Jahr wartet. Dann würde ich sagen, ja, dann kann man sich als Organisation Spezialismus eher leisten oder eher riskieren und von diesen Effizienzvorteilen profitieren. Ich beobachte aber auch mit Skepsis oder mit Vorsicht dieses, wenn der Druck steigt, wird der Fokus stärker auf Effizienz gelegt. Also dann sozusagen macht so schnell wie möglich, dann macht natürlich der, der das am besten kann, auch genau das, was er am besten kann. Die anderen arbeiten sich da nicht ein. Und das ist kurzfristig vielleicht mal sinnvoll, aber mittelfristig, langfristig holt einen das in ganz vielen Kontexten ein, weil die Aufgabentypen schwanken und weil der dann doch auf einmal in Urlaub geht oder kündigt und so, dass ich tendenziell eher glaube, wir haben zumindest mal im Softwareentwicklungsumfeld oft zu viel Kopfmonopole und sind da nicht vorsichtig genug und investieren nicht frühzeitig genug in generalistische Aufstellung.
Was machst du da jetzt als Teamentwickler?
Ich kann sie in die Reflexion bringen. Ich kann, wenn man wirklich zu der Idee kommt, das ist eine Sache des Rahmens. Wir haben so viel Zeitdruck, dass wir ehrlicherweise nicht in Wissenstransfer, in Pairing investieren können und wollen, mit dem Management reden und einfach das deutlich machen, ne? Also das, wenn ihr wirklich wollt, dass das Team so schnell wie möglich macht, dann führt das im Moment dazu, dass die Leute, die das, was sie können, das genau machen, was sie können und die Leute nicht neue Dinge lernen oder wenig. Das sind die Konsequenzen, wollt ihr das wirklich? Ich finde, Management hat doch oft schon in der Hand, den Druck anzuschrauben oder auch zu reduzieren. So, das kann manchmal auch eine Entlastung sein, wenn das Team hört, ist eine bewusste Entscheidung. Das ist so eine Strategie, Management einbinden, das zu einer bewussten Entscheidung machen und damit die Verantwortung sozusagen auch dem Management ein bisschen aufdrücken. Manchmal mache ich es auch als Teamentwickler so ein bisschen unter der Haube, ne? Zu sagen, nee, wir müssen uns die Zeit fürs Pairen nehmen bei diesen Themen, ne? Ich finde, da bin ich jetzt eher in der Scrum Master Rolle, merke ich, aber da habe ich schon auch manchmal eine Meinung zu und wirkt dann mit darauf hin, dass wir sagen, das ist ein gefährlicher Engpass. Wir werden dafür in Verantwortung genommen, wenn wir mal hier jemand zusammenbricht. Lass uns da was tun. In der klassischen Teamentwicklerrolle bringe ich es eher in die Reflexion. Also da würde ich möglicherweise, habe ich tatsächlich vor kurzem gemacht, kennst du das Werte- und Entwicklungsquadrat von Schulz von Thun? Mhm. Mhm. Na, der malt ja so Spannungsfelder auf und das habe ich gemacht, Generalismus. Also ich habe es genannt Tiefe und Breite, aber ich meine damit Generalismus, Spezialismus. Und von beiden gibt es dann so viel des Guten. Und das habe ich mit dem Team reflektiert. Na, was wäre, wenn wir nur in die Breite gehen? Und was wäre, wenn wir nur in die Tiefe gehen? Und dann, woran erkennen wir das zu viel des Guten? Und daraus haben sich dann ein paar Handlungen abgeleitet. Zu sagen, hier, nee, bei dem Thema müssen wir mehr in die Breite gehen. Und hier bei den jungen Leuten ist es aber gut, wenn die auch mal ein bisschen tiefer in was reinkommen, weil es für die frustrierend ist, irgendwie alles ein bisschen zu können, aber nichts richtig. Und da was eher über das gemeinsame Reflektieren eine bessere Balance zu finden.
Ja, das ist generell ein ganz tolles Tool. Also das Paradoxie-Management, so habe ich es jetzt von Tim Richter und Thorsten Groth gelernt, auch da wieder gerne Link zu der anderen Podcast-Folge, die wir schon gemacht haben. Die stellen ja genau diese Paradoxien gegenüber oder auch Klaus Eidenschink, ne, mit seinen Leitprozessen, ob jetzt in der Teamentwicklung oder in der Organisationsentwicklung, zielt ja alles auf die gleiche Idee ab, ne? Sachen, die man nicht entscheiden kann, wo man sich immer situativ irgendwie entscheiden muss. Und auf beiden Seiten und auf beiden Polen gibt es ja immer so das Krankhafte, ne? Das Dysfunktionale.
Ja. Ja.
Und das aufzuzeigen und Entwicklungsfelder aufzuzeigen, wenn man in dem einen Extrem ist, wie man wieder mehr in die andere Richtung kommt, das ist ein ganz, ganz, ganz großartiges Werkzeug.
Ja, bin ich auch großer Fan von. Ich finde, man kann alles Mögliche in Organisationen als Paradoxien aufziehen oder betrachten.
Ja, sie sind durchzogen davon, ne? Teams, Organisationen, es ist überall. Das ist ja das Coole daran.
Ja, und es hat oft sowas Entlastendes, ne? Also auch, finde ich, in der Situation mit einem Team einmal so ein Spannungsfeld aufzumalen, geht häufig damit einher, dass die Leute so durchatmen und sagen, ja, das ist halt auch schwierig, ne? Also es ist so, das ist nicht gleich, also man kann uns nicht hier einfach einen Vorwurf machen, sondern es ist ein Spannungsfeld, was es auszubalancieren gilt und damit können wir uns beschäftigen und das tun wir auch, aber es ist nicht leicht.
Ja, ja. Ein Punkt, ich glaube, den hast du vorhin auch schon angesprochen, den ich cool fand in deinem Buch, war das Thema informelle Hierarchie. Ist ja auch ein wunderschöner Teil, auch in der Systemtheorie, ne, zwischen also Schauseite und sozusagen Hinterbühne.
Ja.
Da sagst du auch, ne, respektvoller Umgang, also ja, dieser gleiche Redeanteil, ne, oder Partizipationsfalle, dass alle immer irgendwie mit eingebunden werden müssen und dass man sich wertschätzt und Wertekultur und. Das geht ja da alles irgendwie mit einher. Respektvoller Umgang, ja, aber nicht jeder muss ja gleich viel Redeanteil haben, ne? Weil auch nicht jeder Redeanteil hat gleich viel Gewicht. Zum Beispiel, jetzt würde ich gerne noch ein paar weitere Beispiele von dir mal sehen, was es so für informelle Beispiele aus
Ja.
der Praxis, so für Informalität in Teams. Was kannst du
Ja.
da so beobachten?
Also ich bleibe mal bei informeller Hierarchie im ersten Schritt, ne? Es gibt ja auch informelle Spielregeln und informelle Rollen.
Genau, ja.
Also das ist ja irgendwie spannend, ne? Im Agieren wird ja Hierarchie so, finde ich, an vielen Stellen abgewertet.
Ja.
Und wenn man sich aber Teams anguckt, dann stellt man fest, ja, da bilden sich überall welche aus, ne? Also da wird auf bestimmte Teammitglieder gewartet, bis sie zurück sind mit einer Entscheidung, bis sie aus dem Urlaub wieder da sind, ne? Weil man sagt, nee, lass uns das mal vertagen, bis der Peter wieder dabei ist. Rederecht, ne? Jemand hat mehr Anteil, jemand hat mehr Gewicht in der Entscheidung. Irgendwann gucken alle bei einem bestimmten Thema auf eine bestimmte Person, weil man merkt, ja, wir kommen hier aus der Pattsituation nicht raus. Wie siehst du denn das, Tina? Und dann sagt Tina, ja, ich wäre jetzt für A. Und dann nicken alle. Und machen
Hätte ich
das
auch gesagt. Alles gut.
so. Oder es gibt bestimmte Meetings mit Außenstehenden. Das Team berichtet ab und zu mal ans Management. Und das ist aber dann immer die gleiche Person, die dadurch einen Informationsvorsprung hat, weil sie mit dem Management spricht, ne? Und so. Also es gibt ganz viele Indizien, die man interpretieren könnte als Teil einer informellen Hierarchie. Und das muss aber nicht dysfunktional sein. Das meinte ich vorhin. Ich würde immer auf die Funktion gucken, die etwas hat und nicht zu normativ. Also ich finde es gefährlich, wenn man sagen würde, informelle Hierarchie ist an sich schlecht, sondern ich würde mir gucken, also führt eine informelle Hierarchie dazu, dass die Leute aufhören mitzudenken, weil sie denken, ja, am Ende entscheidet eh Tina, was soll ich mich denn hier einbringen? Da würde ich sagen, hast du ein Problem. Oder führt sie dazu, dass Leute Bauchschmerzen haben und sagen, ja, ich finde das hier zum Kotzen. Immer tüfteln die das da aus und am Ende haben wir kaum noch was mitzureden. Dann hast du auch ein Problem, was du wahrscheinlich klären solltest. Und gleichzeitig kann das aber auch total funktional sein, wenn Team in bestimmten Situationen merkt, wir haben eine Pattsituation und dann gucken alle zu Tina, weil Tina vielleicht die ist, die da am meisten Erfahrung zugeschrieben bekommt, vielleicht auch hat. Und die sagt, ja, ich wäre jetzt für A. Und wenn der Rest da mitgeht, dann ist das Team handlungsfähig. Und wenn alle auch sozusagen damit fein sind, dass Tina sozusagen das Zünglein an der Waage ist, und vielleicht sogar auch froh sind, dass die Diskussion dann ein Ende hat, würde ich sagen, ist es funktional und nicht unbedingt schlecht. Aber da gilt es dann, differenziert drauf zu gucken, in welchen Fällen zeigt sich informelle Hierarchie und welche Konsequenz hat das. Und dann kann man ein Fazit machen und sich überlegen, okay, scheint mir irgendwie schwierig zu sein, sollten wir mal thematisieren. Oder ich lasse es einfach so laufen, weil ich das Gefühl habe, das ist in Summe ganz gut, wie das läuft. Und manchmal machen die Teammitglieder das ja auch selbst, ne? Also ich finde, gerade bei informeller Hierarchie ist es ja manchmal auch so, dass Teams sich ganz gut selbst regulieren, weil irgendwann platzt jemand und sagt, ey, ich finde das zum Kotzen, warum sprichst du jedes Mal mit dem Management? Das könnte auch mal ein anderer machen, ne? Aber das ist so schon so selbstverständlich geworden. Und dann wird darüber gesprochen und meistens regulieren sich Teams dann. Also meistens flacht es dann wieder ein bisschen ab, weil Teams Interesse daran haben, irgendwie miteinander klarzukommen und dann nivelliert sich die informelle Hierarchie, finde ich oft selbst ganz gut.
Ja, schöne Beispiele. Hast du noch andere Sachen, die jetzt informell im Team ablaufen können? Informelle
Ja,
Hierarchie hatten wir jetzt. Was
total, also genau, total viele. Ich finde, man könnte tausende Spielregeln im Teams beobachten, die informell sind. Also ich finde das so faszinierend, wenn ich in verschiedene Teams gehe und beispielsweise nur mal drauf gucke, wie die ihren Umgang mit Meetings handhaben, dass Teams da völlig unterschiedliche Weisen haben. Also in dem einen Team gibt es eine informelle Norm, jeder Termin im Outlook hat eine Agenda. In anderen steht da jedes Mal nur Austausch oder sowas, oder so ein Stichwort. In beiden Fällen völlig okay. In einem Team ist es so, ist es okay, wenn man zu spät kommt, 2, 3 Minuten, weil man wartet eh immer 2, 3 Minuten, bis alle eintrudeln und die der ersten 3 Minuten werden ich sag mal, Smalltalk genutzt, oder Auflockerung. In anderen wird Punkt 1 nach angefangen. Und wer zu spät kommt, kriegt ein Augenrollen. Weil zu spät kommen da nicht so okay ist. Informelle Regel. Kameras an oder aus, gibt es Unterschiede. Entscheidungen, ne, entscheiden wir hier am Ende im Konsens, große Unterschiede oder wird am Ende abgestimmt bei bestimmten Themen? Große informelle Unterschiede in den Spielregeln. Also ich würde mal behaupten, Teams sind sehr stark dadurch charakterisiert, welche informellen Spielregelwerke sie haben, weil sie sich einfach extrem stark davon unterscheiden. Und dann gibt es Spielregeln, die beziehen sich auf alle, wie, naja, wenn man nicht beim Meeting dabei war, hat man eine Hohlschuld, muss selber gucken, dass man sich die Informationen anholt. Das gilt für alle gleichermaßen. Und das nenne ich auch Norm oder informelle Norm. Und dann gibt es informelle Rollen, die beziehen sich so auf Einzelne. Also den Kontakt zum Außendienst, den hat der Peter. Und möglicherweise wird das aber nie formell beschlossen. Und in Peters Arbeitsvertrag steht das auch nicht. Aber er hat am Anfang irgendwie mal zwei, drei Meetings mit denen gehabt. Jetzt kennt er die, findet die auch ganz nett. Und alle erwarten, dass er die E-Mails beantwortet, die ins Teampostfach kommen, wenn das von diesem Außendienst kommt, ne? Und dann hat sich da eine informelle Spielregel gebildet. Und auch da würde ich wieder genau hingucken, was davon ist funktional und was auch nicht. Also, ne, ist es irgendwie ganz hilfreich, dass Peter das übernimmt, weil dann ist klar, immer wenn die eine E-Mail ans Team richten, ist einer, der da antwortet. Oder ist es vielleicht auch schwieriger, wenn der nicht da ist, dann warten diese E-Mails 3 Wochen und der Außendienst regt sich auf. Ne? Also da würde ich echt im Einzelnen die Spielregeln beobachten und im Zweifel besprechen. Also das ist ja, finde ich, total schön. Man kann ja ganz, nicht alle, ich habe ja am Anfang über Tabus gesprochen, aber ganz viele Spielregeln kann man ja einfach auf den Tisch ziehen und sagen, hier war es jetzt so, dass Peter nicht da war. Wie wollt ihr das handhaben? Also da war es jetzt blöd für den Kundendienst. Oder seht ihr das anders, ne? Und dann sagen die Teams, ja, okay, nee, wir müssen irgendwie einen Mechanismus schaffen, dass auch jemand antwortet, wenn Peter nicht da ist. Und ach, Peter, wir haben das nie beschlossen. Ist es eigentlich okay für dich, dass du das immer machst? Und dann sagt Peter, ja, nee, schon in Ordnung. Oder sagt, nee, mich nervt das eigentlich total. Ich finde das unfair, aber danke, dass jemand nachfragt. Kann ja beides passieren, ne? Ja.
Ja, cool.
Und dann gibt es Tabus. Wolltest du gerade woanders drauf hinaus? Sonst wollte ich mal.
Nö.
Ja, okay. Weil ich es gerade so spannend finde. Also dann gibt es ja so Spielregeln, die. Also ein Tabu ist sowas wie eine meist nicht ausgesprochene Übereinkunft. Darüber sprechen wir nicht. Das Thema lassen wir außen vor. Und auch das hat Funktion. Also wenn du jetzt nächsten Montag in deinem Team in der Retro starten würdest, wir machen mal eine Runde, wer hier wen am attraktivsten findet und wer hier wen für das schlechteste Teammitglied hält. Dann würde man sehr schnell feststellen, was die Funktion von Tabus ist, weil sie schützen den Teamfrieden ein Stück weit, indem sie bestimmte Themen draußen halten, die vielleicht auch nicht sinnvoll sind zu besprechen. Und dann gibt es aber auch Tabus, wo es total schwer ist, sie zu besprechen, wo es aber wichtig werden könnte, sie zu besprechen. Zum Beispiel gibt es in ganz vielen Teams ein Tabu, Leistungsbewertung von seinen Kollegen zu machen. Ich habe mal in einem Team gearbeitet, die sind auf die Schnauze gefallen damit, dass sie ein Mitglied einen Tag vor der Probezeit, also sehr selbstorganisiert, Führungskraft sehr weit weg, sie hat in dem Team wenig mitbekommen. Und die haben ein Mitglied, also ein neues Teammitglied, einen Tag vor Ende der Probezeit entlassen. So ganz hektisch, ohne der je was gesagt zu haben. Waren aber unzufrieden, also haben die Person 6 Monate mitgeschleppt. Und da galt im Prinzip so ein Tabu von, naja, also wir können uns schon mal irgendwie ein Feedback geben, das klingt dann nach, das finde ich gut, das könnte noch ein bisschen besser sein. Aber es ist was anderes als zu sagen, naja, ehrlicherweise finde ich deinen Einsatz hier noch nicht wirklich gerechtfertigt, ne? Und wenn sich nichts ändert, würde ich sagen, sollten wir dich nicht übernehmen. Das ist viel, viel schwieriger für die meisten Teams, sowas einem Kollegen zu sagen, ne? Und wenn man, deswegen ist es, also das wird in vielen Teams ein Tabu sein. Und wenn du aber keinen Mechanismus dafür hast, dass irgendjemand sich dafür verantwortlich fühlt, eine gute Probezeitentscheidung zu treffen, dann führt dieses Tabu dazu, dass möglicherweise das neue Teammitglied unfair behandelt wird, weil es kein Feedback bekommt. Oder du Leute noch länger mit durchschleppst, auch nach der Probezeit, weil einfach nie jemand ein ernstes Gespräch geführt hat. So, das heißt, du musst dir irgendwie überlegen, kriegen wir sowas besprechbar im Team oder bauen wir uns einen anderen Mechanismus? Man könnte ja auch einen Hierarchendichter ans Team ranziehen, der ab und zu mal mit Leuten spricht und sich eine Meinung bildet oder sowas, ne? Und da kann man sich die Finger verbrennen, wenn man es sozusagen unsensibel anspricht, weil die Teammitglieder sagen, ja, ich will hier ja nicht meine Kollegen bewerten, ne? Was ich auch nachvollziehen kann. Aber auch da gibt es, finde ich, ganz schöne Mittel, wie man sowas vorsichtig ansprechen kann, ne? Also man könnte zum Beispiel erstmal das Positive dahinter wertschätzen und sagen, liebes Team, ich belebe euch extrem, extrem hohen Anspruch, auf Augenhöhe miteinander zu sein und einen extrem hohen Anspruch, hier gleichberechtigt zu sein. Und ich halte das wirklich auch für einen Wert, weil das bei euch dazu führt, dass ihr ein starkes Wir-Gefühl habt und dass ihr füreinander in die Bresche springt. Ich befürchte aber, dass es auch dazu führt, dass es euch schwerfällt, Kollegen auch mal was kritisch zu sagen. Und manchmal wäre das aber wichtig, wie zum Beispiel in diesem Fall, ne? Also ich würde das immer anlassbezogen machen. Und dann kriegt man das vielleicht in die Besprechung und kann sich dann überlegen, wie geht man damit um? In dem Team, also was ich vor Augen, also ich hatte genau diesen Fall, haben wir da einen ganz coolen Umgang oder die haben einen ganz coolen Umgang gefunden. Die haben gesagt, immer wenn jemand Neues kommt, gibt es einen Probezeitpaten. Und dieser Probezeitpate hat auch die Aufgabe, eine Bewertung herbeizuführen und regelmäßig Feedback an den neuen Kollegen zu geben. Damit hat man ein Stück weit Hierarchie, also einen hierarchischen Mechanismus eingeführt, ne? Indem man sagt, hier, der bewertet dich. Aber das war für das Team trotzdem eine Lösung, damit umzugehen. Die haben das, finde ich, auch gut gemacht, dann sehr transparent, ne? Also der neue Mitarbeiter wusste das. Du handelst dir natürlich auch mit so einer Lösung wieder was ein, ne? Also dieses Mitglied ist dann ein bisschen vorsichtiger möglicherweise, wenn sie genau mit dem Paten am Tisch sitzt und überlegt sich ein bisschen mehr, was sie sagt. Und trotzdem würde ich sagen, war das für die ein guter Weg, weil die Alternative, einfach jemanden durchzuschleppen oder einen Tag vor der Probezeit zu sagen, ja, nee, das funktioniert nicht, ist noch schlechter.
Genau, oder das halt situativ einüben, ne? Dass man es wirklich auch den Leuten Mittelwege, Methoden an die Hand gibt, wie man dann auch mal wertschätzend Kritik üben
Stimmt.
kann.
Ja, und es gibt auch so, also man kann wirklich auch Methoden, finde ich, nutzen, um bestimmte Dinge leichter besprechbar zu machen. Es gibt ja oft so Fälle wie, da übernimmt ein Teammitglied die Kundenpräsentation ganz gerne, meldet sich immer schnell, wenn es was zu präsentieren gibt, und andere Kollegen denken sich, oh, eigentlich fände ich es gut, wenn jemand anders das macht. Weil die irgendwie erzeugt der Kollege da immer ein bisschen eine komische Wirkung, oder ich kann nicht so ganz hinter dem stehen, was er da wie sagt. Und das ist aber auch schwer auszusprechen. Also ich finde, es ist leicht auszusprechen. Ich finde, das machst du gut. Und ich finde, da könntest du noch ein bisschen mehr dies und jenes tun. Aber zu sagen, ich würde mir wünschen, dass es jemand anders macht, ist eine Nummer schwieriger für die meisten Menschen und Teams. Was ich in einigen Teams gemacht habe, ist, wenn es solche Aufgaben gibt, mit so einem Nominierungsverfahren gearbeitet. Ne? Also dann zu sagen, naja, es ist irgendwie eine wichtige Präsentation. Lasst uns doch schauen, und da, wo es wichtig ist, dass sie wirklich gut gemacht wird. Ich hätte den Vorschlag, wir machen eine kleine Runde und jeder nominiert einen Kollegen, von dem er denkt, der macht es gut. Und danach fragen wir die Kollegen, ob sie bereit wären, das zu übernehmen. Und falls dann noch mehrere über sind, stimmen wir ab. So, dann schaffst du es, ohne jemanden vor den Kopf stoßen zu müssen oder sehr stark vor den Kopf stoßen zu müssen, deutlich zu machen, ja, es geht hier um eine wichtige Präsentation, das sollte schon der machen, von dem wir denken, dass er das wirklich auch sehr gut macht. Und danach frage ich dann immer, wie ging es euch jetzt mit der Runde? Wie war das für euch? Und wie geht es auch den Nicht-Nominierten? Und wenn du ein Team hast, wo die psychologische Sicherheit einigermaßen hoch ist, finde ich, ist es echt auch eine Feedback-Chance. Ne? Also wenn da Leute sagen, also ein bisschen trifft es mich schon, dass mich keiner vorgeschlagen hat. Ne? Und dann kann man in ein gutes Feedback-Gespräch kommen. Aber im ersten Moment ist es le manchmal leichter, so ein Verfahren zu nutzen, als einfach zu sagen, ich möchte nicht, dass du das machst, lieber Kollege.
Das war jetzt ein brillanter Übergang, weil das ist noch ein Thema, was ich gerne mit dir besprechen würde. Das ist aktuell mein Lieblingsthema, psychologische Sicherheit.
Ja.
Vielleicht noch so als kleiner Abschlussblock, bevor wir dann zu den Abschlussfragen kommen. Und zwar, ich sage dir einfach mal meine Meinung wie ich das gerade wahrnehme, und du kannst mir dann deine Meinung gegenhalten. Vielleicht lege ich das auf ich komplett falsch. Aber psychologische Sicherheit ist ja jetzt auch in den letzten Monaten, wenn nicht Jahren, auch das totale Hype-Thema in Teams, ne? Das ist das Ding. Also wenn's Mindset war es davor, jetzt ist es psychologische Sicherheit. Und ich finde, oder meine These ist, es ist doch wieder ein Abgeben der Verantwortung. Es ist wieder ein, ich schiebe etwas nach außen. Und jetzt beziehe ich mich auf Klaus Eidensching, von dem ich das im Buch zumindest gelesen habe, was mir total geholfen hat. Also ein erwachsenes Bedürfnis zeichnet sich doch dadurch aus, dass ich selbst erfüllen kann. Also ich möchte gesehen werden, ist kein Bedürfnis. Das Bedürfnis, das dahinter ist, ist, ich möchte mich zeigen. Das liegt an mir, ne? Also ich muss mich auch zeigen wollen, damit ich gesehen werden kann. Und bei psychologischer Sicherheit, das ist doch wieder der Ruf nach, andere müssen es mir recht machen. Also die Sicherheit muss doch in den, weißt du, das ist etwas, was in den Leuten verankert sein muss und nicht etwas, der andere verhält sich nicht, wie ich das will, und deswegen fühle ich mich jetzt hier nicht sicher. Weißt du, was ich meine?
Ich kann mal sagen, was ich verstehe, was du meinst, und dann kannst du sagen, ob du es anders meinst. Ich habe verstanden, dass du sagst, naja, die Sicherheit müsste aus der eigenen Person erzeugen. Und wenn ich sozusagen den anderen das zuschreibe, naja, wenn die sich so verhalten, dann fühle ich mich unsicher, dann ist es ein Abschieben von Verantwortung, die ich eigentlich.
Genau.
Ja, okay.
So meine ich's.
Ja. Würde ich anders drauf gucken. Ich würde sagen, ist es okay, wenn man sich im Team in die Mitverantwortung nimmt. Ich stimme zu, wenn ich einfach nur sage, ich fühle mich hier unsicher, weil die anderen so und so sind. Und dann mache ich nichts. Dann finde ich, ist es ein Abschieben und einen aus der Verantwortung nehmen. Ich finde aber auch, oder man kann im Team auch sagen, wenn du jedes Mal so reagierst, machst es mir echt schwer, hier Ideen vorzuschlagen, wenn du sozusagen wenn die sofort abgebügelt werden, und dann kann man darüber sprechen, ne? Wie will man damit umgehen? Also ich finde, man kann darüber ein Stück weit verhandeln, und ich muss nicht alles hinnehmen. Und also ich verstehe, oder psychologische Sicherheit nach Edmondson ist ja definiert als die, inwieweit können die Leute interpersonelle Risiken eingehen? Also wenn ich um Hilfe bitte und damit rechnen muss, dass ich dann irgendwie schwach dastehe, mache ich es vielleicht nicht. Oder wenn ich einen Vorschlag äußere und dann damit rechnen muss, dass der belächelt wird, mache ich es vielleicht nicht. Oder wenn ich was mich ärgert, anspreche und damit rechnen muss, dass es mir um die Ohren fliegt, dann mache ich es vielleicht nicht. Und ich wäre vielleicht so dazwischen. Also natürlich gehört es auch dazu, dass ich den Mut habe, was anzusprechen und auch mein interpersonelles Risiko eingehe. Und gleichzeitig würde ich sagen, es ist aber auch eine Sache des Teams. Also wenn man da blöd miteinander umgeht, dann ist es unwahrscheinlicher, dass die Leute sich trauen.
Okay, nee, da gehe ich voll mit. Also den ersten Teil vor allen Dingen fand ich sehr gut, weil da kann ich ja sagen, pass auf, ich gebe jetzt hier zum dritten Mal eine Idee rein, die wurde sofort zerrissen und irgendwie klein gemacht. Das macht es mir echt schwer, sowas zukünftig weiterhin zu machen. Gehe ich voll mit. Aber diesen Schritt, dass ich den jetzt schon gehe, das ist ja schon, da ist ja schon viel passiert, ne? Also auch den Schritt muss ich mich jetzt sozusagen mal trauen, ne? Da braucht es diese innere Sicherheit zu sagen, das ist ja eigentlich schon eher Grenzen setzen, ne? Das ist ja auch wieder ein Teil, den ich als Fähigkeit haben muss, zu sagen, ich will so nicht arbeiten. Ich möchte, dass wir hier vertrauensvoll zusammenarbeiten. Ich möchte Ideen äußern können. Ich möchte meine Ideen einbringen. Jedes Mal, wenn ich diese Ideen einbringe oder an den Beispielen, habt ihr das zerrissen. Das war kein konstruktiver Umgang. So will ich nicht mit euch arbeiten.
Da sind wir in einer paradoxen Situation. Die Wahrscheinlichkeit, dass Leute für sich einstehen, um auf einen anderen Umgang hinzuwirken, ist je unwahrscheinlicher, desto schwieriger die psychologische Sicherheit ist. Also, ne, dann, wenn die
Genau.
psychologische Sicherheit ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich sowas ansprechen kann, um darauf hinzuwirken. Aber wenn sie
Genau.
schlecht wird, dann setze ich diese Grenze nicht. Deswegen gibt es manchmal auch so diese Aufwärts- und Abwärtsspiralen in Teams, ne, dass es dann
Ja,
zunehmend
genau.
schlimmer wird. Ich glaube, das ist extrem schwer, ohne Unterstützung von außen, da wirklich dran zu arbeiten. Also da finde ich, ist ein externer Moderator oder Mediator oft sehr hilfreich. Und trotzdem bleibt es schwer, finde ich. Also psychologische Sicherheit ist jetzt auch nicht das, was man sehr leicht verändern kann, wenn man von außen kommt.
Ja, genau. Weiß ich jetzt nicht, das mag ein limitierender Glaubenssatz sein. Da kann man eventuell in ein paar Fällen durch wirklich Coaching, gutes Feedback, Mediation einen Prozess bei jemand anderem in Gang setzen, dass da vielleicht wirklich
Ja, auf jeden
keine
Fall.
guten Muster da sind. Aber ansonsten würde ich sagen, ne, lass die anderen Seelen da draußen in Ruhe, die kannst du eh nicht ändern. Also ich will sagen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen fatalistisch, aber ich glaube, wenn psychologische Sicherheit ist eine Konsequenz daraus, wenn du ein Team hast, was sozusagen mit den coolen, passenden Persönlichkeiten zusammenkommt, die gemeinsam an einer coolen Sache arbeiten, merken, dass sie wirklich was vorwärts bringen, dann ist es eine Konsequenz, die sozusagen nebenbei entsteht.
Ja.
Und wenn du Leute hast, die vielleicht unreflektiert sind, die das nie gelernt haben, ich glaube, also wäre jetzt meine Vermutung, das ist hoffnungslos.
Ich habe schon öfters die Erfahrung gemacht, dass Mediation total hilft. Also wenn ein Team das schafft, in einem ernsten Konflikt, also im echten Konflikt, das miteinander zu klären und zu lernt, ey, wir haben es hier geschafft, echt schwierige Dinge miteinander zu besprechen, dann entsteht häufig eine Bewegung in die richtige Richtung.
Positive Beispiele schaffen, ne, gemein.
Ja, genau, positive Beispiele. Und das kriegt ein Team aber oft nicht alleine hin. Dann, wenn die psychologische Sicherheit ganz niedrig ist, ist es auch schwer, Konflikte im Team alleine zu klären, ne? Aber auch da finde ich, ist Mediation wirklich ein tolles Mittel mit viel größeren Effekten als die Klärung des akuten Konflikts. Nämlich, man schafft eine Lernerfahrung. Wir sind in der Lage, hier schwierige Dinge miteinander auszufechten. Und im Nachgang ging es uns besser als vorher. Das hat man natürlich nicht nach jeder Mediation, aber oft genug.
Ja, ne, es ist ein schöner Bogen zum Anfang, weil das sind jetzt genau solche Aufträge, wo ich sagen würde, das ist jetzt was, wo man tatsächlich einen Teamentwickler oder einen Mediator von außen beauftragen kann, weil das Team merkt, das kriegen wir selber nicht gelöst. Wir sind jetzt aber hier irgendwie gerade zusammen und keine Ahnung, ist jetzt auch nicht die Lösung, dass wir die Leute kündigen oder jemand geht. Dann kann so ein Auftrag erteilt werden und ich habe keine Ahnung von Mediation, ja, das ist nicht meine Expertise, aber genau, sehe ich auch so. Da kann man, glaube ich, viel, viel bewegen.
Ja.
Ja. Schön. Abschlussfrage ist immer, was hättest du denn erwartet, was ich dich noch frage, aber habe ich überhaupt nicht gefragt.
Du hast ja im Vorfeld gesagt, wir sprechen einfach drauf los, deswegen habe ich keine Fragen erwartet.
Okay, wunderbar. Oder gibt es noch ein Thema, was du unbedingt noch ansprechen möchtest, was total wichtig ist?
Nee, also für mich ist es rund. Ich finde, wir haben über
Okay,
spannende Themen
wunderbar.
gesprochen.
Ja, finde ich auch. Dann hast du dich netterweise bereit erklärt, wieder eines deiner Bücher zu verlosen, wie wir das in der Vergangenheit bei den anderen Gästen auch gemacht haben. Das ist total cool. Das heißt, es wird wieder einen LinkedIn-Post zu dieser Folge geben und ihr, lieber Hörer, liebe Hörerinnen, dürft dann darunter kommentieren und Interesse anmelden, dass ihr dieses Buch gerne haben möchtet. Und Michel wird dann unter denjenigen, derjenige, der gewinnt, ein Buch einfach zukommen lassen. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Spannendes Buch. Viele tolle praktische Beispiele drin. Deswegen vielen Dank, dass du auch dich bereit erklärt hast, ein Buch wieder zu verlosen unter der Zuhörerschaft.
Sehr gern.
Ja, Michael, vielen Dank für das spannende Gespräch und deine Einblicke. Mir hat es Spaß gemacht und ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei deinen weiteren Aufträgen und vielleicht hören wir uns ja ein weiteres Mal hier wieder in dem Podcast beim nächsten Buch.
Sehr gern, ja, vielen Dank für die Einladung.
Alles Gute, Michael, bis dann.
Dir
Ciao.
auch. Bis dann.
Das war der Podcast Wir müssen reden. Wenn du Fragen oder Feedback hast, melde dich gerne bei uns. Du erreichst uns auf LinkedIn über unsere Webseite wir-müssen-reden.net oder einfach per Mail an podcast@wir-müssen-reden.net.